Ja, ich möchte euch auch grüßen heute Morgen alle mit einem Wort aus Psalm 119, wo es heißt: Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Diesen Psalmvers hat unlängst bei uns ein Bruder auch in der Bibelstunde vorne herangestellt und das passt auch wunderbar. Ist auch heute Morgen mein Anliegen. Das Wort Gottes und im Besonderen das Gesetz, die Tora, ist voller Wunder. Aber Gott muss uns die Augen öffnen, dass wir sie sehen. Möge das heute Morgen geschehen. Und ich möchte auch heute einen Text uns anschauen, den man als Gesetzestext einstufen kann. Aus einem Buch der Bibel, das größtenteils fast nur aus solchen Gesetzestexten besteht. Nämlich aus dem dritten Buch Mose. Wir haben im dritten Buch Mose ein paar wenige Erzählungen von geschichtlichen Ereignissen und der komplette Rest, ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie viel Prozent, der komplette Rest sind Gesetzestexte, angefangen bei Opfervorschriften und so weiter. Und es liest sich häufig ziemlich trocken. Und wenn man sich vornimmt, das Buch jetzt durchzulesen, dann kann man auch manchmal dran verliegen, weil es einem so wenig oft sagt. Und wir ja diese Opfer und diese Gesetze so heute nicht mehr in dieser Art und Weise durchführen. Und deshalb, denke ich, ist es hier besonders wichtig, dass der Herr uns die Augen öffnet, dass wir die Wunder darin sehen, die enthalten sind. Wir können gemeinsam aufschlagen aus 3. Mose Kapitel 25. In diesem Kapitel finden wir zwei Vorschriften über besondere Jahre. Und ich lese ab Vers 8. Und du sollst dir 7 Sabbatjahre abzählen, nämlich 7 mal 7 Jahre, sodass dir die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre beträgt. Da sollst du Hörnerschall ertönen lassen im 7. Monat, am 10. Tag des 7. Monats. Am Tag der Versöhnung sollt ihr ein Schofarhorn durch euer ganzes Land erschallen lassen. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt im Land eine Freilassung ausrufen für alle, die darin wohnen. Es ist das Halljahr, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll. Denn das 50. Jahr soll ein Halljahr für euch sein. Ihr sollt nicht säen, auch seinen Nachwuchs nicht ernten, auch seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht lesen. Denn ein Halljahr ist es, es soll euch heilig sein, vom Feld weg dürft ihr essen, was es trägt. In diesem Halljahr soll jedermann wieder zu seinem Eigentum kommen. Dieses Halljahr, oder auch genannt Jubeljahr oder Erlassjahr, je nach Bibelübersetzung, steht in engem Zusammenhang zu dem Sabbatjahr, das in den 7 Versen zuvor beschrieben wurde. Und in diesem Sabbatjahr sollte alle 7 Jahre das Land brach liegen. Das heißt, es sollte keine aktive Landwirtschaft betrieben werden. Alle 7 Jahre. Und jetzt sollte wieder ein Zyklus von 7 mal 7 Jahren, also 7 Sabbatjahre, abgezählt werden. Und dann nach diesen 49 Jahren im Jahr darauf dieses sogenannte Halljahr oder Erlassjahr gefeiert werden. Ich habe mich zunächst mal gefragt, wann wurde denn in Israel dieses Halljahr tatsächlich praktisch durchgeführt? In der Bibel selber finden wir dazu keinen weiteren Hinweis. Und dann habe ich nachgelesen, auch außerbiblisch gibt es keine Hinweise für die Einhaltung dieses Jahres. Der Geschichtsschreiber Josephus berichtet von ein paar Jahren, wo das Sabbatjahr eingehalten wurde. Immerhin ein paar wenige Male wird hier berichtet. Aber vom Halljahr schreibt er nichts. Und wenn wir mal die Geschichte dann weiter durchdenken, zur Zeit Josuas waren sie ja beschäftigt mit der Landnahme. Zur Zeit der Richter hatten sie ganz andere Probleme. Zur Zeit der Könige sind sie in Götzendienst gefallen. Auch da wurde das höchstwahrscheinlich nicht gefeiert. Und nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft waren sie unter Fremdherrschaft. Ob sie das da überhaupt noch so durchführen hätten können, war fraglich. Das heißt, es ist fraglich, ob dieses Halljahr überhaupt jemals irgendwann real stattgefunden hat. Wenn, dann zumindest nicht häufig. Und dann stellt sich die Frage, warum gab Gott dann diese Anordnung, wo er doch wusste, es wird gar nie oder fast nie umgesetzt werden. Es hätte sicherlich segensreiche Folgen für Israel gehabt, hätten sie dieses Halljahr regelmäßig eingehalten. Aber darüber hinaus finden wir, denke ich, viele auch geistliche Grundsätze und geistliche Wahrheiten in dieser Regelung und auch einen prophetischen Hinweis. Und da sind wir wieder bei den Wundern im Gesetz Gottes. Ich denke, es ist hier auch ein prophetischer Inhalt darin, oder klingt zumindest an, einmal für Israel natürlich, aber ich denke darüber hinaus sogar für die Gemeinde. Ja, eben jedes 50. Jahr, also im 50-Jahres-Turnus, sollte dieses Halljahr stattfinden. Hätten sie zur Zeit der Landnahme angefangen und es tatsächlich bis heute gefeiert, was ja in der Zerstreuung nicht mehr ging, aber vom Zeitraum her wären das etwa rund 70 Mal gewesen. Immerhin. Dieses Halljahr begann aber nicht am Neujahrstag, sondern es begann an einem ganz besonderen Tag. Es begann am großen Versöhnungstag, am 10. Tag des 7. Monats. Warum gerade am Versöhnungstag? War sicherlich auch kein Zufall. Die Frage möchte ich mal noch zurückstellen. Wir werden uns nachher noch Gedanken dazu machen. Dieses Halljahr sollte angekündigt werden im ganzen Land, zu einer Zeit, wo es noch keine Medien gab wie heute, durch ein anderes Mittel, nämlich durch das Blasen eines Schofarhorns. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Schofarhorn mal gesehen oder gar gehört habt. Das ist ja das Horn von einem Widder. Da gibt es eher so kleine, es gibt aber auch so ziemlich große. Und in manchen Bibeln steht hier Posaune, aber es war jetzt nicht eine Zugposaune, wie wir sie heute haben. Der Klang des Schofarhorns war auch nicht so gepflegt und so klanglich so schön wie heutige Posaunen. Es war ein eher rauer Ton, aber ein sehr markanter Ton und ein sehr durchdringender Ton. Das heißt, es war geeignet, um eben diese Information, diese Botschaft im ganzen Land erschallen zu lassen. Und es wurde auch sonst zu besonderen Anlässen geblasen. Daher kommt dann auch der Name Halljahr von diesem Schall, der dort durch das Blasen entstand. Hebräisch steht hier eigentlich Joweljahr und Jowel bedeutet Widderhorn, also in Anlehnung an dieses Horn. Die deutsche Übersetzung Jubeljahr kommt nicht von dem Jobel, obwohl es fast gleich klingt, sondern kommt aus der lateinischen Übertragung, was Jubel bedeutet. Trifft, denke ich, auch einen Aspekt sehr gut dieses Jahres. Es war sicherlich Jubel da, wie wir gelesen haben, jeder soll zu seinem Eigentum kommen. Vielleicht nach längerer Zeit der Knechtschaft. Es sollte ein Jahr der Freude sein. Und ich denke, in diesem Blasen dieses Schofarhornes haben wir auch schon einen prophetischen Charakter. Wir wissen, dass nicht nur damals in Israel wichtige Ereignisse eben durch dieses Blasen angekündigt werden, sondern dass sehr entscheidende Ereignisse einmal auch durch einen solchen Signalton angekündigt werden. Wir können dazu aufschlagen, 1. Korinther 15. Ihr kennt die Stelle ab Vers 51, wo Paulus schreibt: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Die Entrückung wird eingeleitet durch den Klang einer Posaune. Ob das dann wieder ähnlich klingt wie ein Schofarhorn oder wie, weiß ich nicht. Braucht man auch nicht spekulieren. Wir werden es dann hören. Wollen wir uns nun mal die Bestimmungen, die in diesem Jahr eingehalten werden hätten sollen, anschauen. Und da haben wir zunächst einmal eine Bestimmung, die gleich war wie beim Sabbat ja auch, nämlich die Brache. In Vers 11 haben wir gelesen: Ihr sollt nicht säen, auch seinen Nachwuchs nicht ernten, auch seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht lesen. Das heißt, das Land sollte ruhen. Und man weiß ja auch heute in der Landwirtschaft, dass solche Brachjahre die Fruchtbarkeit verbessern, weil der Boden sich erholen kann. Heute wird es von einzelnen Landwirten, denke ich, auch noch gemacht, aber von vielen halt nicht mehr. Und dann versucht man das halt auszugleichen, indem man immer mehr Kunstdünger da drauf wirft. Aber Gott hat sich auch hier etwas gedacht mit diesen Brachjahren. Eigentlich ja schon alle 7 Jahre. Und dann hat er natürlich hier bei diesem Halljahr das 49. Jahr als ein Sabbatjahr und dann das 50. als das Halljahr. Das heißt gleich 2 Jahre hintereinander. Wobei es auch Ausleger gibt, die in dem Halljahr gar kein ganz vollständiges Jahr sehen, wie dem auch sei, aber es war auf jeden Fall dann eine lange Zeit ohne landwirtschaftlicher Betrieb, ohne reguläre Ernte. Und das bedeutet natürlich, dass man hier oder dass unser Vertrauen auf die Probe gestellt ist, bevor man sowas einhält. Und da lesen wir dann in Vers 20, Gott geht dann darauf ein: Und wenn ihr sagt, was sollen wir im 7. Jahr essen? Denn wir säen nicht und sammeln auch unseren Ertrag nicht ein. So sollt ihr wissen, ich will im 6. Jahr meinem Segen gebieten, dass das Land den Ertrag für 3 Jahre liefern soll, sodass, wenn ihr im 8. Jahr sät, ihr noch vom alten Ertrag essen werdet bis in das 9. Jahr. Dass ihr von dem alten essen werdet, bis sein Ertrag wieder hereinkommt. Das war die Verheißung, die Gott gegeben hat für Israel, wenn sie diese Jahre eingehalten hätten. Für Sabbatjahr galt es und dann aber eben auch fürs Halbjahr. Bis ins 9. Jahr hat Gott verheißen, dass er sie versorgen wollte. Das heißt, in diesem Sabbatjahr und diesem Halbjahr musste Israel nicht im Schweiße seines Angesichts seinen Lebensunterhalt verdienen. für seinen Lebensunterhalt sorgen, sondern es durfte in der Segensfülle Gottes leben. Und damit wäre in diesen Jahren ein Teil des Fluches, der durch den Sündenfall entstand, für diese Zeit aufgehoben. Wir wissen, was nach dem Sündenfall passiert ist. Gott hat den Erdboden verflucht und das bedeutete für den Menschen, ich sag's mal so, Schuften. Schweiß, jetzt bei den Temperaturen sowieso, in Israel ist es noch heißer wie hier. Schuften gehört seither zum Leben des Menschen dazu. Und jetzt hätte Gott Israel alle 7 Jahre ein Jahr gegeben, wo er sie versorgt hätte, ohne Schuften. Eigentlich fast unbegreiflich, warum Israel diese Jahre so wenig eingehalten hat. Vielleicht war es mangelndes Vertrauen. Vielleicht hatten sie gedacht, ob das so klappt. Wenn es dann nicht klappt, dann haben wir nichts zu essen. War dasselbe wie bei dem Manna in der Wüste. Sie sollten am 6. Tag für 2 Tage sammeln. Und es hat gereicht. Und es wurde dann auch nicht stinkend am 7. Tag. Aber man musste sich darauf verlassen. Gott tadelt später sein Volk, dass sie diese Jahre so wenig eingehalten haben. Und er kündigt es ihnen eigentlich schon an, dass es so kommen würde. Nur ein Kapitel später im 3. Mose, wo Gott den Segen ankündigt, wenn sie seine Gebote einhalten, aber auch den Fluch, wenn sie sie nicht einhalten. Und da heißt dann in Kapitel 26 ab Vers 32, wenn sie eben das nicht einhalten: Und ich will das Land öde machen, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen sollen. Euch aber will ich unter die Heidenvölker zerstreuen und das Schwert hinter euch herziehen, sodass euer Land zur Wüste wird und eure Städte zu Ruinen. Dann wird das Land seine Sabbate genießen, solange es öde liegt, und ihr im Land eurer Feinde seid. Ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate genießen dürfen. Solange es öde liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte an euren Sabbaten, als ihr darin wohntet. Hier sind wahrscheinlich die Sabbattage gemeint, aber ich denke mit Sicherheit auch die Sabbatjahre, die nicht eingehalten wurden. Und dann kam es ja so weit, wie es Gott hier angekündigt hatte, sie wurden zerstreut, zum ersten Mal eben das Nordreich zuerst nach Assyrien und dann das Südreich nach Babylon. Und dann heißt es in 2. Chronik 36, wo Jerusalem dann erobert wurde vom babylonischen König, 2. Chronik 36, Vers 21, so wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt. Bis das Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung währt, bis 70 Jahre vollendet sind. Gott rechnet ihnen hier die versäumten Sabbate oder Sabbatjahre auf und verordnet diese Zwangsruhe über das Land. So ernst war es Gott mit diesen Sabbatjahren. Vielleicht haben sie es nicht gehalten aus mangelndem Vertrauen, vielleicht aber auch, weil es irgendwo im Menschen drinsteckt, er will lieber selber schaffen, als aus der Fülle Gottes zu leben. Und das ist nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich so, wie es hier war, sondern ich denke auch im Geistlichen. Der Mensch will oft lieber selber was bringen, um vor Gott gerecht zu sein. Er ist bereit, Wallfahrten und Kasteiungen und alles Mögliche zu machen, aber nicht das Erlösungswerk Jesu anzunehmen. Es fällt den Menschen oft schwer, zu sagen, ich kann es nicht, aber ich nehme die Erlösungstat Gottes an. Ohne dass ich selber was vorbringen kann, was ich jetzt geleistet habe. Vielleicht war das hier auch schon ein Stück weit mit im Spiel. Ja, wie gesagt, eigentlich hätten sie ein Jahr lang ruhen dürfen. Kann man sich eigentlich auch schön vorstellen, ja? Bei Beamten gibt es das heute noch, so ein Sabbatjahr. Man verdient 6 Jahre halt weniger und dann kann man ein Jahr Urlaub machen. Ist eigentlich auch eine schöne Sache, ja? Heißt immer noch Sabbatjahr. Ich freue mich, dass dieser Begriff noch nicht gestrichen wurde. Im messianischen Friedensreich wird das einmal der Dauerzustand sein. Ich denke nicht, dass man dort gar nicht mehr arbeiten wird, aber nicht mehr diese Schufter und Plackerei. Die wird dann vorbei sein. Dann werden wir Israel, aber auch wir als Gemeinde aus der Segensfülle Gottes leben dürfen. Ich denke, dieses Halljahr und auch die Sabbatjahre zuvor sollten ein kleiner Vorgeschmack sein auf die ganze Segensfülle, wenn das Reich Gottes errichtet wird. Wenn Israel in dieses Reich eingeht, dann wird es noch viel herrlicher sein, als es gewesen wäre bei diesen Sabbat- und Halljahren. Aber ich denke, auch für uns als Gemeinde jetzt hat es eine Bedeutung, wie angemerkt gerade eben, wir dürfen auch jetzt schon in der Segensfülle des Erlösungswerkes ruhen. Einmal am Sonntag eben, an diesem Ruhetag, aber natürlich auch darüber hinaus. Die vollkommene und umfassende Ruhe werden wir natürlich in diesem Leben nicht finden. Das wissen wir alle. Wir wissen, wie viel Aufregendes im Alltag auf uns einstürmen kann. Und da haben wir dann, denke ich, auch hier diesen prophetischen Hinweis, wenn wir in seine Ruhe eingehen werden. Ja, diese Ruhe, dieses Brachliegenlassen des Landes war eben eine Verordnung dieses Halljahres. Das war aber noch nicht alles, das war ja schon alle 7 Jahre beim Sabbatjahr so. Aber bei diesem 50. bei dem Halljahr kamen noch andere Verordnungen hinzu, die beim Sabbatjahr nicht waren. Und da haben wir einmal gelesen in Vers 10. In Kapitel 25, Vers 10. Jeder bei euch soll wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren. Das Land durfte eigentlich nicht wirklich verkauft werden, so wie wir heute Grundstücke verkaufen. Ich verkaufe es und dann ist es weg. Sondern es sollte eigentlich in Israel, wenn es verkauft wurde, eigentlich mehr verpachtet werden. Und wir lesen dann auch weiter hier in dem Kapitel, ich lese jetzt nur nicht alles vor, dass der Preis für so ein Grundstück bemessen wurde nach der verbleibenden Zahl der Jahre bis zum nächsten Halljahr. Weil bei dem Halljahr ging das Grundstück an den ursprünglichen Eigentümer zurück. Das bedeutet, eigentlich hat man eine Zahl der Ernten verkauft und gar nicht so sehr das Grundstück an sich. Gott nennt auch den Grund dafür in Vers 23. Er sagt hier, und ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir. Und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. Eigentümer dieses Landes ist letztendlich Gott. Und im Grunde genommen hat Gott dieses Land verpachtet an sein Volk Israel. Ein Aspekt, der in der heutigen Nahostproblematik natürlich keine Beachtung findet. Gott hatte das Land auch aufgeteilt unter die 12 Stämme. Er hat genau angewiesen, die Grenzen für jeden Stamm. Und diese Aufteilung sollte nicht im Laufe der Zeit verloren gehen durch Verkaufen. Wenn man immer nur verkauft hätte, ja, und in anderen Stamm oder andere Sippe, dann hätte sich das alles verschoben im Laufe der Zeit. Und dann hätte es auch dazu geführt, wie es dann immer irgendwann im Laufe der Zeit ist, die einen werden immer reicher, haben immer mehr Großgrundbesitzer und die anderen haben am Schluss gar nichts mehr. Und all diese Verschiebungen sollten durch dieses Halljahr verhindert werden. Das heißt, durch dieses Halljahr sollte alle 50 Jahre der Urzustand hergestellt werden. Wäre eigentlich eine schöne, eine segensreiche Einrichtung gewesen. Dass es in der Geschichte dann anders kam, wissen wir. Aber eigentlich schade. Und trotzdem darf man wissen, dass Gott einmal selbst das große Halljahr, das große Jubeljahr herbeiführen wird. Trotz Versagen des Menschen. Dieses Halljahr wird in ihrer geistlichen Bedeutung sich an Israel erfüllen. Wir lesen dazu mal aus dem Propheten Jeremia. Jeremia, Kapitel 12. Vers 14. So spricht der Herr über alle meine bösen Nachbarn, die das Erbteil antasten, das ich meinem Volk Israel gegeben habe. Siehe, ich will sie aus ihrem Land herausreißen und ich will das Haus Juda aus ihrer Mitte wegreißen. Und es soll geschehen, nachdem ich sie herausgerissen habe, will ich mich wieder über sie erbarmen und will sie wieder heimführen, jeden zu seinem Erbteil und jeden in sein Land. Jeden zu seinem Erbteil. Das erinnert an das Halljahr. Eine teilweise Erfüllung haben wir ja auch jetzt schon oder die letzten Jahrzehnte seit der Staatsgründung Israels hat sich das sicherlich teilweise schon erfüllt, aber nur teilweise. Die endgültige Erfüllung steht noch bevor. Gott bewahrt letztendlich trotz allen Widerständen dieses Erbe für sein irdisches Volk Israel. Bewahrt er auch ein Erbe für die Gemeinde? Wir als Gemeinde im Neuen Testament haben ja keine Landverheißung. Die beschränkt sich auf Israel. Aber uns ist auch ein Erbe aufbewahrt. Petrus schreibt davon in seinem ersten Brief, gleich am Anfang, 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wozu? Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Das ist, denke ich, mindestens so großartig wie eine Landverheißung. Wenn also Land verkauft wurde, dann ging das spätestens im Halljahr oder wenn es eingehalten worden wäre, an den Eigentümer zurück. Man musste aber nicht zwingend so lange warten. Dieses Land konnte auch schon vorher wieder zurückgekauft werden oder es heißt hier gelöst werden. Und dazu lesen wir wieder im 3. Mose ab Vers 25. Wenn dein Bruder verarmt und dir etwas von seinem Eigentum verkauft, so soll derjenige als Löser für ihn eintreten, der sein nächster Verwandter ist. Er soll auslösen, was sein Bruder verkauft hat. Und wenn jemand keinen Löser hat, aber mit seiner Hand so viel erwerben kann, wie zur Wiedereinlösung nötig ist, so soll er die Jahre, die seit dem Verkauf verflossen sind, abrechnen und für den Rest den Käufer entschädigen, damit er selbst wieder zu seinem Eigentum kommt. Wenn er ihn aber nicht entschädigen kann, so soll das, was er verkauft hat, in der Hand des Käufers bleiben bis zum Halbjahr. Dann soll es frei ausgehen und er soll wieder zu seinem Eigentum kommen. Das heißt, es gab drei Möglichkeiten. Entweder es war ein Verwandter da, der dieses Grundstück zurückkaufte, oder der Verkäufer konnte es selbst irgendwann zurückerwerben und dieses Recht war ihm nach dieser Vorschrift hier zugesichert. Also er durfte das, der neue Eigentümer kann man jetzt sagen, Pächter konnte nicht sagen, nö, das kriegst du nicht mehr. Es war hier eigentlich verbrieft, dieses Recht. Und wenn keins von beidem stattfand, dann eben spätestens im Halbjahr. Ein Löser konnte für ihn eintreten, heißt es hier. Dieser Löser kommt noch öfters vor in der Schrift. Ihr kennt die Geschichte von Ruth. Wir haben es, glaube ich, hier auch mal miteinander angeschaut. Bei Ruth war Boas der Löser, der das Erbteil, diesen Acker, den Naomi verkauft hat, zurückgekauft hat, um das Erbteil des verstorbenen Elimelech wieder aufzurichten. Und da wird es dann auch beschrieben, kann man schön nachlesen, wie das dann hier praktiziert wurde, mit dem Schuh, der dann da ausgezogen wurde und so, ja, mit diesem Einlösen. Wohl dem, der damals einen solchen Löser hatte. War ja auch nicht selbstverständlich. Ja, der musste etwas bezahlen und einlösen für jemand anderen. Von Verwandten, nicht für sich selber. War auch nicht jeder bereit dazu. Der andere, der bei Ruth zunächst einmal eigentlich das Lösungsrecht hätte, der wollte nicht. Der hat gesagt, oh nee, dann mache ich mein eigenes Erbteil kaputt. Also es war ein Opfer, das der Löser gebracht hat. Aber nicht nur Grundstücke wurden frei in diesem Halbjahr, sondern auch Menschen. In Vers 47 heißt es, wenn die Hand eines Fremdlings oder Gastes bei dir etwas erwirbt und dein Bruder neben ihm verarmt und sich dem Fremdling, der ein Gast bei dir ist, oder einem Abkömmling von seiner Sippe verkauft, so soll, nachdem er sich verkauft hat, Lösungsrecht für ihn bestehen. Einer von seinen Brüdern kann ihn auslösen. Oder sein Onkel oder der Sohn seines Onkels darf ihn auslösen. Oder sonst sein nächster Blutsverwandter aus seiner Familie kann ihn auslösen. Oder wenn seine Hand so viel erwirbt, so soll er sich selbst auslösen. Es konnte so weit kommen, dass jemand so weit verarmt und die Schulden so groß werden, dass ihm nichts anderes mehr übrig blieb, als sich selbst zu verkaufen, als Knecht. Wenn er sich einem Israeliten verkauft hat, dann galt er aus 2. Mose die Regelung, dass er nach 6 Jahren Dienstzeit auch automatisch frei wurde. Hier haben wir jetzt aber eine besondere Regelung, wenn er sich einem Fremdling verkauft hat, was auch möglich war. Und dann gab es für ihn Lösungsrecht. Das heißt, er konnte zurückgekauft werden, jederzeit. Auch hier musste natürlich so ein Löser da sein. Und dieser Löser musste wiederum ein Blutsverwandter sein. Das heißt, einfach nur ein guter Freund durfte das nicht machen. Wurde er nicht gelöst, dann wurde er eben im Halbjahr freigelassen und zwar mitsamt seiner Familie. Das konnte natürlich eine lange oder auch eine kürzere Zeit sein. Gott begründet es auch wieder in Vers 55, ähnliche Begründung wie bei dem Land. Denn die Kinder Israels sind mir dienstbar, sie sind meine Knechte, die ich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Ich, der Herr, bin euer Gott. Gott wollte nicht, dass sein Volk, das er aus Ägypten herausgeholt hat und das eigentlich seine Knechte sind, dass sie dauerhaft Knechte von Menschen sein sollten. Und darum diese Regelungen. Hätte wohl je ein Israelit im Halljahr das abgelehnt, wenn es denn jemals stattgefunden hat? Ja, wie gesagt, wohl dem, der einen solchen Löser hatte, hatten sicherlich nicht alle. Von diesem Löser lesen wir aber später in der Bibel auch öfters, und da steht an einigen Stellen dasselbe hebräische Wort wie hier in 3. Mose. Und eine dieser Stellen haben wir in Jesaja 59. Jesaja 59, Vers 20. Und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Was ist das für ein Löser oder Erlöser? Für Zion, für Jakob. Christus. Christus ist dieser große Erlöser. Und auch wenn damals das sicherlich auch häufig nicht praktiziert wurde und viele keinen solchen Löser hatten, und das Halljahr sowieso nicht oft eingehalten wurde, es wird ein Erlöser kommen. Und dann wird das große Halljahr kommen. Dann wird das große Jubeljahr sein. Ja, ich komme zu meiner anfangs gestellten Frage zurück. Warum begann das Halljahr am großen Versöhnungstag? Eigentlich ganz einfach. Erlösung setzt Versöhnung voraus. Es musste damals zuerst Gott versöhnt werden. Es mussten die Opfer gebracht worden. Es musste dieser sogenannte Sündenbock in die Wüste geschickt werden. Es musste zuerst die Sünde bereinigt werden. Und dann erst konnte dieses wirkliche Freijahr oder Erlassjahr oder wie man es auch immer nennt, stattfinden. Zuerst musste das Verhältnis zu Gott hergestellt sein. Und dann konnte die Freiheit kommen. Und so ist es auch im Geistlichen. Zuerst musste Christus am Kreuz das Erlösungswerk bringen. Und davon redet der große Versöhnungstag. Zuerst musste die Schuld hinweggetan werden. Und dann erst kann Erlösung kommen. Und diese Erlösung geschieht etappenweise. Erlösung von der Knechtschaft der Sünde haben wir jetzt schon. Die Erlösung unseres Leibes steht noch bevor. Wir haben gerade gelesen, der Löser musste ein Blutsverwandter sein. Also einfach nicht ein Freund, ein Onkel oder so, aber es musste ein Blutsverwandter sein. Es hat nicht gereicht, wenn Gott einfach nur unser Freund wäre. Wir lesen ja, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. Aber das allein hat noch nicht gereicht. sondern er liebte die Welt so sehr, dass er seinen Sohn dahin gab. Jesus musste unser, in Anführungszeichen, Blutsverwandter werden, oder eigentlich nicht nur mal in Anführungszeichen, er wurde unser Blutsverwandter, er wurde Mensch. Nur als Mensch konnte er uns Menschen erlösen. Und er wurde nicht nur Mensch, er wurde auch Knecht. Wir lesen, dass er es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern Gestalt eines Knechtes annahm. Er wurde Knecht, um Knechte, die unter der Last der Sünde waren, unter der Knechtschaft der Sünde, frei zu kaufen. Im Hebräerbrief wird es so ausgedrückt, ich lese dazu in Hebräer 2, Hebräer 2, Vers 14. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Er ist gleichermaßen an Fleisch und Blut teilhaftig geworden, um uns aus der Knechtschaft des Todes zu befreien. Wie teuer war dieser Preis? Damals richtete sich der Preis von Grundstück, haben wir gesehen, sicherlich auch nach der Größe des Grundstücks und eben auch nach der Zahl der Jahre bis zum Halbjahr, und bei Knechten auch. Das sollte genau aufgerechnet werden. Also wenn in 3 Jahren das Halbjahr stattgefunden hätte, dann war nur noch ein geringer Preis zu zahlen. Bei 30 Jahren war natürlich noch ein höherer Preis. Der Preis für unsere Erlösung war noch viel, viel, viel größer. Im Psalm 49 wird es so ausgedrückt, Psalm 49, Vers 8, und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Oh, vorhin stand doch ein Blutsverwandter, so lösen. Ja, aber hier geht es noch um eine andere Erlösung. Ein Bruder konnte ihn zurückkaufen oder das Grundstück, das Feld zurückkaufen, aber wirkliche Erlösung kann er nicht. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig. Die Erlösung von der Sünde konnte kein und kann kein Bruder machen, weil das Lösegeld zu hoch ist. Und wir wissen, was für ein Lösegeld unseren Herrn das gekostet hat. Petrus schreibt nicht mit Gold und Silber, sondern mit seinem eigenen Blut. Ich möchte schließen mit dem Wort aus Markus 10, wo der Herr Jesus über sich sagt: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Amen.